Ich möchte, ehe wir zum gemeinsamen Gebet aufstehen, ein Gotteswort lesen aus dem Evangelium Johannes, aus dem 12. Kapitel, die Worte unseres Herrn von 35. Vers ab. Lasst uns lesen. Da sagte Jesus zu ihnen: Nur noch kurze Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt im Licht, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt oder überrasche. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er gelangt. Solange ihr das Licht noch habt, glaubt an das Licht, damit ihr Söhne oder Angehörige des Lichtes werdet. So sprach Jesus, entfernte sich dann und hielt sich vor ihnen verborgen. Obwohl er auch so viele Wunderzeichen vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Es sollte sich eben das Wort des Propheten Jesaja erfüllen, das da lautet in Jesaja 53, 1: Herr, wer hat unserer Botschaft oder Predigt Glauben geschenkt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Deshalb konnten sie nicht glauben, weil Jesaja an einer anderen Stelle gesagt hat, Jesaja 6, 9 und 10, er hat ihnen die Augen geblendet und das Herz verhärtet, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Herzen nicht zur Erkenntnis gelangen und sie sich nicht bekehren sollten und ich sie nicht heile. So hat Jesaja gesprochen, weil er seine Herrlichkeit schaute. Und von ihm hat er geredet. Gleichwohl glaubten auch von den Obersten viele an ihn, bekannten es aber um der Pharisäer willen nicht offen, um nicht in den Bann getan zu werden. Denn an der Ehre bei den Menschen lag ihnen mehr als an der Ehre bei Gott. Jesus aber rief mit lauter Stimme aus: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und sie nicht befolgt oder hält, so richte nicht ich ihn. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat damit schon seinen Richter. Das Wort, das ich verkündet habe, wird sein Richter sein am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht von mir selbst ausgeredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir Auftrag gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben bedeutet. Was ich also rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Bis dahin diese kostbaren und teuren und heiligen Worte unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ich denke, in diesen Worten wurden die Menschen in jenen Tagen aufgerufen, zu glauben an den Herrn, zu glauben an das Licht, zu glauben an das Heil, welches ihnen aus Gnaden geschenkt worden ist. Und wie wir hier gelesen haben, obwohl er aber so viele Wunderzeichen vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Ist es nicht eigenartig, liebe Brüder und Schwestern? Sie haben die größten Wunder gesehen, die herrlichsten Dinge, die je ein Mensch getan hat, wurden vor ihnen getan Und sie durften Augenzeugen derer sein, und dennoch steht's geschrieben, haben sie nicht geglaubt. Aber wir haben auch gelesen, weshalb sie nicht geglaubt haben. Liebe Brüder und Schwestern, ich weiß nicht, aber wenn es um den Glauben geht und um die Worte, die geredet worden sind in jenen Tagen, und der Herr sagt, und wenn jemand meine Worte hört und sie nicht befolgt, ich denke, wir haben seine Worte gehört in diesen Tagen. Wir haben sein Reden gehört, und ich denke, wir sollten zu denen gehören, die seine Worte befolgen, die sein Wort glauben, es aufnehmen, es beherzigen und ganz danach leben. Möge Gott Gnade schenken, dass wir diejenigen sind, dass nicht an uns das Wort in Erfüllung gehen müsste wie an jenen, obwohl sie viel hörten, viel sahen und doch nicht glaubten. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns vor den Herrn treten im Glauben und im Vertrauen, was auch immer kommen mag. Wenn wir auch keine Zeichen und Wunder sehen sollten, aber wir glauben dem Worte, das er an uns gerichtet hat in diesen letzten Tagen. Aber ich denke, der Herr hat nicht versäumt, sein Wort zu schenken, und er hat auch nicht versäumt, Wunder und Zeichen mitwirken zu lassen. Auch in unseren Tagen, wie am Anfang. Und wir können in ihm keine Vorschriften machen, was er zu tun hat. Aber lasst uns ausharren im Worte, lasst uns bleiben in dem Lichte des Wortes, in welches er uns hineingeführt hat, und lasst uns festhalten am Wort, dass wir wissen, wohin wir zu gehen haben. Wer nicht im Lichte wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Aber lasst uns im Lichte wandeln, damit wir wissen, wohin wir gehen. Lob und Dank sei seinem herrlichen Namen. Und so, Brüder und Schwestern, wollen wir auch heute Abend, wir sind ja gekommen, um seinen herrlichen Namen, die Ehre und den Lobpreis darzubringen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und ihn anbeten und um seinen Segen bitten. Treuer Herr, wir sind wiederum auch heute Abend hier versammelt in den Namen unseres Herrn Jesus. Wir danken dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort, welches du in jenen Tagen ausgerufen hast. Und treuer Herr, wie wenige sind dem gefolgt und wie wenige haben geglaubt. Herr, wir sehen auch in unseren Tagen, sind nur wenige, die deinem Worte glauben, obwohl du mächtige Zeichen und Wunder getan hast, obwohl du dich mächtig erwiesen hast, sind es auch nur wenige, o Herr. Aber schenk Gnade, o Herr, denen, Herr, die da glauben. O Herr, schenk Gnade denen, Herr, die noch geblieben sind, o treuer Gott. Wir bitten dich darum, schenk mir Gnade. Schenk uns allen Gnade, Herr, in diesen Tagen, o Herr, dass wir unsere Blicke zu dir aufrichten und dass wir an das festhalten, Herr, was du geredet hast, Herr. Denn dein Wort ist Geist und Leben, Herr, so wie du es gesagt hast. Denn ich habe nicht von mir aus geredet, sondern der Vater, der in mir ist, ja, mein Gott, wir glauben dir von ganzem Herzen. Und du hast den Auftrag ausgeführt, o Herr, und hast das ausgerichtet, wozu du gesandt wurdest. Lass auch uns, Herr, das ausrichten, wozu wir bestimmt sind, o Herr. O Herr, und du hast gesagt, so wunderbar, dass dieser Auftrag ewiges Leben bedeutet. O Herr, Dank sei dir, dass wir von ganzem Herzen glauben dürfen, dass du uns ewiges Leben geschenkt hast. Preis sei dir und Dank sei dir. Sei du weiter mit uns, Herr, auch jetzt in der Stunde, o Herr, und segne alle, die hier sind heute Abend, und segne auch die nicht hier sein können, Herr. Wir glauben dir und vertrauen dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.
Nun, wir sind dem Herrn von Herzen dankbar. Der heutige Tag war für uns ein herrlicher Tag. Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, am Samstag stand es ja in der Zeitung, unsere Schwester oder unsere beiden Schwestern aus dem Irak hatten ja ein paar Probleme, besonders die eine. Und ihr wisst, wenn jemand in die Mühlen der deutschen Gerichte und Vormundschaftsgerichte und Behörden kommt, dann wird gemahlen. Aber mit Gottes Hilfe hat er uns den rechten Weg gezeigt. Wir sind ihn gegangen. Und heute ist die Mutter schon im Besitz ihres Kindes. Das ist ein absolutes Wunder. Das ist uns noch unfassbar. Heute früh um 8 Uhr war die erste Anhörung. Und bei dieser Anhörung war ich der Richter. So war das. Und der Richter, der Jugendrichter und alle Beteiligten haben zugehört. Und das war sehr, sehr gut. Und heute Nachmittag haben wir das Kind abgeholt. Und das möchten wir heute Abend dem Herrn weihen. Unsere Schwester, wir haben alle drei gekniet. Wann war es? Gestern Abend oder vorgestern Abend? Die junge Schwester ist, als sie noch jünger war, immer zu den Versammlungen gegangen und hat dem Herrn gedient und ist dann, wie wir alle, ein bisschen eigene Wege gegangen. Und sie weiß, der Herr führt sie mit Macht zurück auf seinen Weg. Und ich habe ihr gesagt, schau mal, du bist Mutter und du bist um dein Kind besorgt, du kämpfst, du möchtest es haben, weil du Mutter bist. Und ich sage, was ist mit Gott? Er ist dein Vater und er ist um dich noch mehr besorgt. Begreife, was Gott mit dir vorhat. Und diese Schwester, die da sitzt, das ist ein ganz teures Gotteskind. Das ist wahr. Und wir haben alle drei gekniet und haben gebeten. Und die Gegenwart des Herrn war da. Und so werden wir das Kind heute dem Herrn weihen und glauben, dass es gesegnet ist. Die Mutter hat heute mit dem Vater des Kindes gesprochen. Und so Gott will, werden sie dann bald zusammen sein. In Einzelheiten kann man nicht eingehen. Manchmal sind die Wege doch ein bisschen anders, wie sie so allgemein ablaufen. Aber der Weg hat sie zum Herrn zurückgeführt. Und dann fragt man nicht mehr, warum und weshalb. Dann dankt man dafür, dass der Herr wunderbar geführt hat. Dann ist heute eine Schwester zum ersten Mal hier. Sie sitzt hier vorne mit unserem italienischen Bruder und sie hat gehört, dass wir für die Kranken beten und das tun wir aus Überzeugung und von ganzem Herzen. Und wir glauben, dass Gott zu seinem Worte steht. Wenn mich nichts täuscht, ist die Schwester aus der GSSR, die dort am Rande sitzt, vor einiger Zeit von einem Krebs im Kopf oder etwas Ähnlichem geheilt worden. Sie hat wohl jetzt ein anderes Anliegen und wenn wir nachher beten, dann sollen die nach vorne kommen, die Glauben haben und wissen, dass der Herr zu seinem Worte steht. Wir haben schon mitgelesen, im Johannesevangelium, dass viele trotz der Wunder nicht glaubten. Und es gibt Menschen, die glauben auch in dieser Zeit an Wunder. Aber der Glaube an Wunder hat noch keinen Menschen selig gemacht. Der Glaube an Jesus Christus und an die Kraft Gottes durch die Rettung, Heilung und Wunder der Gnade geschehen, das ist das Richtige. Viele werden sich mit dem Glauben an Wunder an dem bestimmten Tage mehr als wundern, weil sie nicht da sind, wo sie gemeint haben zu sein. Die biblische Reihenfolge ist nicht nur die beste, sondern die allein richtige. Wir glauben nicht an Wunder, wir glauben an Gott, der zu seinem Worte steht und der Wunder zu tun vermag. Wir glauben, dass Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Und dass er sie nicht verleugnen, nicht verändern kann und dass er zu seinem Worte steht. Möge uns Gott doch dieses Wort, das wir schon aufmerksam mitgehört haben, zum Segen machen. Vielleicht betrachten wir es noch kurz und werden danach erst beten. Hier im Johannesevangelium haben wir im 12. Kapitel alle mitgelesen. Doch ich werde gerade daran erinnert. Ich sehe, die Schwester hat ein Tuch über dem Kopf. Und es könnte sein, dass sie in ihrem Herzen denkt, wenn sie ein wenig rechts herum sieht, dass die Schwestern ohne Kopfbedeckung hier anwesend sind. Lass es dir nicht befremdend vorkommen, denn ein Tuch ist in der Bibel nicht verordnet. Es heißt tatsächlich wörtlich, das lange Haar ist der Frau zur Decke oder zum Schleier gegeben. Ich weiß, in Gesamtosteuropa, überall, ob in Jugoslawien, ob in der GSSR, ob in Russland, ob in Rumänien, wo immer auch, bis runter nach Indien, überall haben die Leute eine Kopfbedeckung, aber es ist eine katholische Sitte und keine biblische Lehre. Ich sage das nur deswegen, damit dein Glaube nicht getrübt wird, Schwester. Damit du nicht meinst, Moment, wenn die hier nicht nach dem Worte Gottes tun, wie soll Gott dann antworten? Doch die tun nach dem Worte Gottes, soweit sie es vermögen. Und ich gebe euch beiden die Bibelstellen, damit ihr sie lesen könnt. Und ich tue es nur, um ein Hindernis aufzuräumen, damit deinem Glauben nichts im Wege steht. Ich wollte es übergangen sein und trotzdem wurde ich daran erinnert. 1. Korinther, 11. Kapitel, in Vers 3 steht, ich möchte euch aber zu bedenken geben, dass das Haupt jedes Mannes Christus ist, das Haupt der Frau aber ist der Mann und das Haupt Christi ist Gott. Jeder Mann, der beim Beten oder beim Weissagen eine Kopfbedeckung trägt, entehrt dadurch sein Haupt. Jede Frau dagegen, die mit unbedecktem oder unverhülltem Haupte betet oder weissagt, entehrt dadurch ihr Haupt. Von diesem einen Vers, wenn es keinen zweiten gäbe, hätte jeder das Recht, ein Kopftuch oder Taschentuch oder einen Schal oder einen Mantel über den Kopf zu tun. Aber zu diesem Vers muss dann Vers 12 und 13 gelesen werden. Und hier steht, oder? Vers 13. Urteilt für euch selbst. Ist es schicklich, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Und lehrt euch nicht schon euer natürliches Gefühl, dass wenn ein Mann langes Haar trägt, es eine Schmach für ihn ist, während wenn eine Frau langes Haar trägt, es eine Ehre für sie ist, denn das lange Haar ist ihr zur Decke gegeben worden. Das ist Gottes Wort. Etwas anderes können wir nicht sagen. Jeder kann einen Hut aufsetzen, jeder ein Kopftuch, nicht? Das könnt ihr alle tun, wie ihr möchtet. Aber wer das Wort Gottes erfüllen will, lass es sein Haar lang wachsen, denn so wie die Füße zum Gehen, die Ohren zum Hören und die Augen zum Sehen, so ist das lange Haar der Frau zur Decke gegeben worden. Ich kann meine Füße nicht in die Tasche stecken und gehen, das funktioniert nicht. Das lange Haar ist der Frau zur Decke gegeben worden. Das nur, um deinem Glauben, teure Schwester, das Hindernis gleich am ersten Abend so schön aufzuräumen mit Gottes Hilfe. Es ist in Liebe geschehen und so wird es auch aufgenommen worden sein. Hier im Johannesevangelium haben wir kostbare Gedanken gehört. Jesus aber rief mit lauter Stimme aus: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Der Glaube eines Gläubigen ist immer der Glaube an den einen wahren Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Weiter steht hier: Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und sie nicht befolgt, so richte nicht ich ihn, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat seinen Richter, das Wort, das ich verkündet habe, wird sein Richter sein am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht von mir selbst aus geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir den Auftrag gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben bedeutet. Was ich also rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Oh, dass dieses Wort doch auf mich und auf uns, die wir das Wort des Herrn verkündigen dürfen, zutreffen würde. Dass nicht wir die Redenden sind, sondern dass Gott durch mich und durch dich, die wir sein Wort handhaben und in seinem Auftrage stehen, reden und handeln könnte. Denn nur so werden wir vor Gott bestehen können. Jesus war als Menschensohn Prophet. Und als Prophet war er gesandt, damit die Schrift durch ihn Erfüllung fände. In dieser Weise hat er gebeten, gerungen, gefleht. Er war Mensch und an Gebärden als Mensch erfunden. Gott war in ihm, Gott ist Geist. Und als Geist hat Gott Wohnung in diesem Fleischesleibe genommen. Und deshalb konnte unser Herr sagen: Wer mich hört, der hört nicht mich, sondern den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht nicht mich, sondern den, der mich gesandt hat. Ja, er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er hat das Wort verkündigt und sagte, ich bin nicht gekommen zu richten, sondern zu retten, selig zu machen, zu erlösen, Gnade und Heil zu bringen. Er kündigt aber an, wer seinem Worte nicht Glauben schenkt, wird am jüngsten Tage nicht von ihm, sondern von dem Wort, das er verkündigt hat, gerichtet werden. Das ist auch ein sehr wichtiger Ausspruch. Und dann kommt der allerwichtigste, und der lautet, und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben bedeutet. Nicht nur Wunder und Zeichen, nicht nur Heilungen, nicht nur Belehrung, nicht nur Gleichnisse, sondern die Summe des Ganzen, ewiges Leben denen, die an den Sohn Gottes glauben, dass er unser Retter und Erlöser ist. Mit einem wirklichen Auftrag Gottes ist nicht nur eine Lehre verbunden, nicht nur eine Erkenntnis, nicht nur eine neue Gemeinschaftsbewegung, sondern göttliche Lehre, Gemeinschaft mit Gott und ewiges Leben denen, die die Verkündigung des Wortes Gottes in sich aufnehmen. Und das ist ein ganz sicheres Merkmal einer direkten Verkündigung im Auftrag Gottes. Man kann das sehr bald feststellen, und besonders in diesen Tagen, wo Menschen sich tatsächlich auf alles Mögliche spezialisieren. Und ich bin ganz offen, ich weiß nicht, wie man das, was sie sagen, und sie selber noch einordnen soll. Aber ein Mensch, der die Rettung der Seelen und das Heil der Menschheit aus dem Auge verliert und sich in besondere Erkenntnisse und eigene Lehren hineinstürzt, der geht darin unter und wird keiner einzigen Seele den Weg zu Christus zeigen. Und der Eifer und überhaupt, was zum Auftrage Gottes gehört, nämlich die Verkündigung des Heils und der Seligkeit, geht dann in dem Fall verloren. Und deshalb wundert es mich eigentlich nicht, wenn ich jetzt dieses Wort lese und darüber nachdenke, dass alle, die vom Worte Gottes abgewichen sind, auch wenn sie sich auf den großen Dienst eines Propheten Gottes berufen, aber ihren eigenen Gedanken nachgeben, dass sie sagen, die Gnadenzeit ist schon zu Ende und manches andere mehr. Und hier haben wir gelesen, und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben bedeutet. Es gibt keinen göttlichen Auftrag, der sich nur auf eine besondere Offenbarung, Erkenntnis oder Lehre gründet oder stützt, sondern die Hauptsache in einem göttlichen Auftrag ist, dass Menschen in das Reich Gottes hineinkommen und das ewige Leben durch den Glauben an Jesus Christus empfangen. Ja, da können wir ruhig alle einmal Amen sagen, denn so ist das. Weiter heißt es, was ich also rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Nicht nur eine Annahme, sondern Worte Gottes sind verkündigt worden vom Herrn, von allen Propheten. Und Paulus schreibt ja, ihr habt das Wort, das wir euch verkündigt haben, nicht als Menschen, sondern als Gottes Wort aufgenommen, was es auch in der Tat ist. Und das ist nicht nur ein Ausspruch, sondern diese Worte haben göttliches Gewicht. Und wenn er in Galater 1 sagt, ich habe das Evangelium nicht im Unterricht gelernt und nicht von Menschen empfangen, sondern durch eine Offenbarung Gottes, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn Menschen meinen, etwas tun zu müssen. Zwei Bibelstellen gehören zu diesem Vers, in dem geschrieben steht, und hat mir den Auftrag gegeben, was ich sagen und was ich reden soll, und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben bedeutet. Was ich also rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Schlagen wir Kapitel 17 auf, und hier steht vom ewigen Leben. Kapitel 17, Vers 3. Darin besteht aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe gerade vorhin noch so gedacht und es auch leise vor mich hin ausgesprochen. Menschen, die nur von Gott gehört haben, kennen ihn nicht und er kennt auch sie nicht. Aber Menschen, die er gerufen, zu denen er geredet, denen er sich geoffenbart hat, sie sind von ihm erkannt und sie haben ihn ebenfalls gleichzeitig erkannt. Stellt euch nun vor, wenn das ewige Leben, wie dieser Vers es hier sagt, davon abhängt, dass wir den Zusammenhang mit Gott und Christus erkennen, denn so steht es hier geschrieben. Darin besteht aber, ihr wisst ja und kennt ja alle die Argumente. Für uns gibt es gar kein Argument, sondern es ist eine wunderbare Offenbarung des lebendigen Gottes, die uns aus Gnaden geschenkt worden ist. Wir erkennen ihn, den allein wahren Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott aller Propheten, ja, den einzigen Gott, den es gibt. Und wir erkennen Jesus Christus, unseren Herrn, den er gesandt hat, indem er Menschengestalt angenommen hat, indem er uns mit sich selber versöhnt hat. Wir sehen, dass Gott sich im Fleische offenbaren musste, um uns, die wir im Fleische sind, zu erlösen. Dennoch bleibt er Gott in alle Ewigkeit. Ein anderes Wort, das auch noch dazu gehört und das wahrlich keine Deutung bedarf, ist im 1. Johannes, im 5. Kapitel. 1. Johannes, Kapitel 5. Und hier steht von Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Ja, richtig. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt dagegen im Argen liegt. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, und uns Einsicht verliehen hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben. Im Johannesevangelium, im 17. Kapitel heißt es, auf dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen. Und hier haben wir gelesen, er hat uns Einsicht verliehen, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wer sich danach fühlt, um darüber ein wenig nachzudenken oder vielleicht auch Fragen hat, der stelle sie den Aposteln und dem Herrn. Wir glauben jedes Wort, so wie es geschrieben steht. Ich möchte noch ganz kurz auf Lukas Kapitel 18 kommen. Mir ist im Zusammenhang der Kindersegnung das Wort hier groß geworden. Und dann auch, was vorher steht und was nachher steht. Ihr wisst ja, unser Herr hatte einen umfangreichen Dienst. Im Grunde genommen hatte er sich auf nichts spezialisiert, hat aber grundsätzlich jeden Dienst wahrgenommen. Wenn Krankenheilung benötigt war, hat er geheilt. Er hat Tote auferweckt, Aussätzige rein gemacht, Blinde sehend, Kranke hat er geheilt, Pharisäer hat er zurechtgewiesen. In jeder Lage, sein Dienst war nicht einseitig. Er war so umfangreich. Er hat alles eingeschlossen. Manchmal haben Brüder einen ganz bestimmten Dienst. Und irgendjemand fragte mich, was in Norwegen oder Finnland auf meiner letzten Reise, ob es denn richtig wäre, dass die Menschen alle umfallen, wenn ein bestimmter Evangelist sie berührt. Und ich habe gefragt, fallen sie denn wirklich alle um? Vom ersten bis zum letzten fallen sie alle um. Ja, ich sagte, dann gehen die schon nach vorne mit dem Gedanken und in der Erwartung, dass sie umkippen werden. Und er fragte weiter, ist das denn die Kraft Gottes? Nein, die Kraft Gottes schmeißt keinen um. Die Kraft Gottes richtet uns auf. Es sind aber Dinge, die Menschen handhaben. Und Tatsache, wenn 100 Leute, ich habe selber zugeschaut, wenn ich nicht selber, nicht jetzt in Norwegen, aber ab und zu bin ich auch mal irgendwo und ich sag's euch nicht, aber ich sehe ab und zu schon mal, was auf dem religiösen Markt so getan wird. Und Tatsache, die Evangelisten, die strecken so die Hand aus und die Leute kippen um, aber hinten stehen schon Frauen und Männer, die fangen sie dann schön auf und legen sie dann ganz sachte hin. Niemand fällt total um. Das Risiko gehen sie alle nicht ein. Die haben schon die Vorbereitungen getroffen, dass sie Gott nicht allzu viel zutrauen, merkt man daran, dass die schön da hinten Spalier stehen, rechts und links, und dann warten sie darauf, ich habe zugeschaut, zack, dann werden die aufgefangen, ganz elegant, wie ein Kind, so ein Baby schön hingelegt wird, so werden die dann alle gelegt und dann andere heben sie dann der Reihe nach wieder auf, damit Platz gemacht wird für neue, und so läuft dann der Abend vor sich. Aber das alles hat mit Gott und seinem Worte überhaupt nichts zu tun. Und ihr würdet staunen, es war ein Mann, der ist jetzt schon beim Herrn, und das war ein ganz großer Wundermann, und Gott hat die größten Wunder und Zeichen getan. Und der Mann selber war ein Betrüger. Und ich kannte den Mann, der ihn zur Rede gestellt hatte. Da kam ein Mann, der hatte keine Beine, der hatte nur die Stümmel über den Knien, und ihn haben sie reingebracht. Und dieser gute Mann schaut ihn an und sagt, wie groß möchtest du werden? Dementsprechend lang werden deine Beine sein. Und er sagt, meinetwegen 1,78 Meter, nur um jetzt ein Maß festzuhalten. Und er sagt, gut, 1,78 Meter sollst du werden. Schick die Brüder los, kaufen einen Anzug. Die packen diesen Mann ein in den Anzug und bringen ihn her. Und sage und schreibe, im Film sieht man, wie diesem Mann die Beine lang werden und der Anzug passt genau, Hose und alles. Und das ganze Ding waren Trickaufnahmen und hatte mit Wahrheit und Realität nichts zu tun. Und als der eine Mitarbeiter ausschied, dann hat er zu ihm gesagt, hör mal, warum hast du das gemacht? Es ist nicht recht vor Gott. Und dann hat er gesagt, meinst du, die Leute hätten glauben können, wenn das nicht so gemacht worden wäre? An jenem Tage werden viele kommen und manches sagen können. Alles das, darauf können wir verzichten. Hier werden keine Tricks gemacht und nichts, es sei denn, Gott tut es. Und wir warten nicht vergeblich. Unser Gott hat noch heute dieselbe Kraft. Hier sehen wir, wenn wir die Kapitel nacheinander aufschlagen, der Herr hat Sünden vergeben, hat die Besessenen befreit, hat die Kranken geheilt, hat die Kinder gesegnet. Er hat grundsätzlich alles, was an ihn herangetragen wurde, das hat er getan. Und als mir dieser Gedanke groß wurde, vorhin habe ich nur gedacht, o treuer Herr, könntest du doch in diesen letzten Tagen solch einen umfangreichen, jedes Gebiet mit einschließenden Dienst durch deinen Leib, durch die Gemeinde tun. Schaut hier am Anfang des 18. Kapitels oder vielleicht nur um Vers 6 und 7 zu lesen und nur 7 allein. Hier heißt es, sollte nun Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, auch wenn er Langmut mit ihnen übt. Ich sage euch, er wird ihnen gar bald Recht schaffen, doch wird der Menschensohn bei seinem Kommen den Glauben auf Erden vorfinden, nicht nur Glauben, sondern den Glauben an ihn und an sein Wort. Er wird den Auserwählten Recht schaffen, ist der eine Gedanke. Jetzt direkt in Vers 9 lesen wir, er legte dann auch einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und auf die anderen mit Geringschätzung herabsahen, folgendes Gleichnis vor. Zwei Männer gingen in den Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Wir alle kennen dieses Gebet. Und wir merken, wie unser Herr das Thema gewechselt hat, wie er allen Zuhörern gerecht geworden ist, wie er den Hochmütigen zu sagen wusste, was ihnen gebührt, den Demütigen, um sie zu erhöhen, den Hochmütigen, um sie zu erniedrigen, den Kranken, um sie zu heilen, den Verlorenen, um sie zu retten. Überall wusste unser Herr an jedem Tage seines Dienstes, was er sagen, was er tun sollte, um den Bedürfnissen der Zuhörer Rechnung zu tragen. Und einen solchen Dienst wünsche ich mir und uns aus Gnaden, dass der Herr allen Bedürfnissen Rechnung tragen könnte. Wie schön ist es hier formuliert worden. Er legte dann auch einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und auf die anderen mit Geringschätzung herabsahen. Ja, das gibt es heute sicher nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und es heißt weiter folgendes Gleichnis. Er ging zu niemandem persönlich und sagte, hör mal her, du bist so und so, du schaust das andere herab, dir werde ich jetzt die Leviten lesen. Er hat das Ganze in ein Gleichnis schön eingepackt und hat das Paket dann weitergereicht. Die Menschen konnten es dann aufmachen und sich überraschen lassen. Denn hier steht geschrieben folgendes Gleichnis. Überall, wo von einem Gleichnis die Rede ist, da ist der richtige Inhalt eingepackt eben in diesem Gleichnis. Und dann wissen wir ja auch, der eine hier, so steht's ja, der hat sich dann an die Brust geschlagen. Der Zöllner dagegen stand von ferne. Der ging gar nicht bis nach vorne zum Altar, der blieb ganz hinten. Als er den beten hörte, war ihm alles vergangen, der blieb ganz hinten. Und als der fertig war, hat er von ferne nur geschaut und hat gesagt, schlug sich an die Brust, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, ganz anders, als es bei jenem der Fall war. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Direkt danach kommt jetzt die Kindersegnung. Die Leute brachten aber auch ihre kleinen Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Als die Jünger das sahen, verwiesen sie es ihnen in barscher Weise. Jesus rief sie zu sich heran und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn für ihresgleichen ist das Reich Gottes bestimmt. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird sicherlich nicht hineinkommen. Schon mit der Kindersegnung und mit der Reaktion der Jünger hat der Herr eine große Lektion verbunden. Er hat nicht gesagt, hört mal her, was tut ihr da? Und hat eine Moralpredigt gehalten. Er hat gesagt, hört mal, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind. Was war's? Die Mütter hatten erkannt, dass der Herr zu segnen, zu heilen, zu retten, zu helfen vermag. Und sie haben sich gedrängt, sie wollten, dass der Herr ihre Kinder segne. Und rechte Mütter wollen es bis auf den heutigen Tag, dass ihre Kinder gesegnet werden mit dem Segen des lebendigen Gottes. Menschen brachten ihre kleinen Kinder, damit er sie anrühre, damit er sie segne. Die Jünger dachten bei sich selber, der hat genügend anderes zu tun. Was begreifen die Kinder? Es ging gar nicht um Begreifen. Es ging darum, dass sie gesegnet, dass sie Gott geweiht werden. Und der Herr gibt den Erwachsenen die Lektion und sagt, wenn ihr das Reich Gottes nicht so annehmt wie diese Kinder, dann werdet ihr sicher nicht hineinkommen. Sie hatten die Überlegung, hier ging es nur um Weihe, um Segen, um Gott anzugehören. Und das hat der Herr damals getan und lässt auch uns die Lektion wissen. Das Reich Gottes ist für ihresgleichen bestimmt. Die so, wie das Herz einer Mutter das Kind zum Herrn brachte, wenn wir so die Menschen in das Reich Gottes hineinbringen, für sie empfinden, wie eine Mutter für ihr Kind empfindet. Haben wir den Sinn begriffen? Der ist nämlich gar nicht so ganz oben, dass jeder ihn durchscharen kann. Er ist ein wenig verborgen. Lies doch mal, was hier steht. Jesus aber rief sie zu sich heran und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn für ihresgleichen ist das Reich Gottes bestimmt. Sind die Säuglinge, sind die kleinen Kinder allein gekommen? Sie wurden entweder von den Eltern oder von den Müttern gebracht. Wir möchten gerne, dass Menschen in das Reich Gottes hineingeboren werden. Aber die müssen erstmal auf den Stühlen sitzen. Sie müssen erstmal hereingebracht werden. Diese Kinder sind von den Müttern gebracht worden, damit der Herr sie weihe, damit er sie segne. Und er sagt hier wörtlich, hindert sie nicht daran, denn für ihresgleichen ist das Reich Gottes bestimmt. Sie wurden hineingetragen. Sie wurden gebracht mit dem einen Verlangen im Herzen. Der Herr, der schon viele gesegnet hat, er möge sie segnen. Das ist doch der Grundgedanke. Nicht nur, dass wir hier eine Kindersegnung vornehmen. Für ihresgleichen ist das Reich Gottes bestimmt. So müssen die Menschen in das Reich Gottes unter Gebet hereingetragen werden und zum Herrn gebracht, damit er sie retten, segnen, ja, sich selber weihen kann. Das ist hier mit eingeschlossen. Die Kinder wurden gebracht. Sie kamen nicht allein. Sie wurden zum Herrn getragen. Er nahm sie an und segnete sie. Und es heißt hier, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so wie ein Kind annimmt, wird sicherlich nicht hineinkommen. Möge der Herr uns noch einmal Gnade schenken, dass wir Menschen werden könnten, die Bruder Brenhim in diesen beiden Predigten schildert. Er drückt den Gedanken aus und fragt, woher kommt der Same? Und er sagt, der Same pflanzt sich fort durch den Leib. Und der Leib ist die Gemeinde. Also will Gott die Gemeinde benutzen, um den Samen seines Wortes hineinzulegen und dass Menschen gerufen und diesen Samen in ihr Herz aufnehmen und zu neuem Leben mit Gott hindurchdringen. Der Herr wird uns das alles schenken. Wie wunderbar, dass man Gottes Wort mit offenem Herzen lesen kann, mit innerer Zustimmung, dass man innerlich mitgeht und sagt, Herr, heute hast du durch dein Wort und durch deinen Geist zu mir gesprochen. Du willst mit mir, mit uns etwas tun. Wir sind so ungeschickt, wie es nur sein kann und müssten fast wie Maria sagen, wie soll das geschehen? Ich weiß ja von nichts, ja? Wir wissen von nichts, aber wir kennen den, der alles weiß, der um unsere Not, um unseren Zustand, der uns so gründlich kennt, wie wir uns selber nicht kennen, der unsere Herzen und Nieren prüft. Und er sagt, ich komme euch zu Hilfe. Ich werde es in euch tun. Unser Herr hat damals gesagt, nicht ich tue diese Werke, sondern der Vater, der in mir wohnt. er tut seine Werke. Wenn wir heute ein Kind segnen, für die Kranken beten, dann tun nicht wir etwas. Wir beten nur. Das Tun kommt von Gott. Die Rettung, die Heilung, das Segnen, die Weihe, alles kommt von Gott. Wir aber bringen die Leute, wie damals die Mütter ihre Kinder zum Herrn brachten. So bringen wir alle, die Kinder Gottes sind oder werden möchten, zum Herrn. Und wir tragen sie auf Gebetshänden vor seinen Gnadenthron und sagen, Herr, wir bringen dir jetzt dieses Kind, diese Schwester, diesen Bruder. Du weißt, was jeder benötigt. Wir tragen die Menschen vor den Herrn. Wir bringen sie ihm. Er rettet, er heilt, er befreit, er segnet, er weiht. Aber wir, du und ich, wir müssen diese Menschen, die irgendwie dem Herrn nachfolgen möchten, wir müssen sie ihm im Glauben auf Gebetshänden bringen. Dann geht alles gut. Niemand soll in unserer Mitte sein, der vielleicht sagt, ja, das ist doch nicht richtig. Niemand soll verwehren. Damals war es gut gemeint. Die Jünger wollten wehren. Und der Herr wehrte ihnen ab und sagte, einen Moment, für sie ist das Reich Gottes bestimmt. Lasset sie zu mir kommen. Hier kann ein Mensch von der Straße kommen. Hier kann der größte Sünder kommen. Hier kann jeder kommen. Vom Kleinsten bis zum Größten. Und wir werden keinem wehren. Wir werden sie alle auf Gebetshänden zum Herrn bringen. Und erst dann haben wir die richtige Einstellung. Warum hat der Herr direkt vorher das Gleichnis gegeben von dem Selbstgerechten, der auf andere herabsieht? Solche Menschen würden noch nicht mal kommen, um jemanden zum Herrn zu bringen. Die verrichten ihre Gebete so nach gutem Maß und dann sind sie fertig und denken dabei an andere und nicht an den Herrn. Menschen, die wirklich begnadigt worden sind, denken im Gebet nicht an andere, indem sie auf sie herabschauen, sondern an den Herrn, indem sie zu ihm im Glauben aufschauen. Und das wollen wir auch heute Abend tun.